Ja, geht's euch gut? Einige gucken so ein bisschen traurig und müde. Aber wir dürfen auf Jesus schauen. Ich habe ein wichtiges Thema und ich glaube auch, dass das Thema uns berühren wird. Es wird uns zeigen, wie gewaltig, wie stark, wie mächtig Gott ist und was Gott tun kann, nicht nur damals, sondern auch heute. Und zwar heute und auch morgen und auch in deinem Leben. Und ich möchte heute über das Thema, ich möchte über Gebet und Erweckung sprechen. Gebet und Erweckung. Du wirst nachher hören, was Erweckung ist. Gebet, ich denke, die meisten von euch wissen, was Gebet bedeutet. Ich lese am Anfang ein paar Verse, die sind nicht auf der Folie heute. Und zwar im 1. Timotheus 2, da sagt Paulus, vor allem fordere ich aber euch auf, für alle Menschen zu beten. Er fordert uns auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Und dann im Vers 4, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Ja? Es heißt hier ganz klar, Paulus sagt, ich fordere euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet für sie und dankt Gott, sagt er, damit sie gerettet werden. Verstehst du, Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Und dass du heute Morgen hier bist, ist Gnade, wenn du Jesus kennst. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann wirst du ihn kennenlernen. Und deswegen, wir hatten jetzt die Allianz Gebetswoche vor 14 Tagen. Wir hatten hier in der Gemeinde Gebet und Fasten. Einige Gemeinden machen das zurzeit noch. Und es ist etwas passiert. Ein neues Jahr hat begonnen. Wir hatten einen Tag der offenen Tür hier. Es kommen hier neue Leute rein. Junge Mamis mit ihren Kindern oder junge Papis mit ihren Kindern. Wir hatten viele Besucher. Wir haben Besucher im Gottesdienst. Und Gott ist dabei, er möchte etwas Neues tun. Und Paulus sagt, und Gott will viel mehr tun, als wir erdenken oder uns vorstellen können. Ja? Das sagt er nämlich in Epheser 3, Vers 17. Er sagt, mein Gebet ist es, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Und dann sagt er, Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, Gott kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und das Ding ist, er möchte es auch mit dir zusammentun. Das ist so wichtig, dass seine Kraft, sein Heiliger Geist in uns wirkt. Und das geschieht dadurch, indem ich mein Herz hingebe, indem ich mein Herz in seine Hände lege, so wie wir es vor 14 Tagen gehört haben, indem ich mich Gott hingebe und indem ich ihn suche, indem ich mein Herz reinigen lasse. Und indem ich Leidenschaft für Jesus habe. Und das ist so eine Sache, das können wir uns nicht selber geben, aber wir können uns ausstrecken, wir können sagen, Jesus, ich möchte tiefer mit dir gehen. Ich möchte mehr mit dir erleben. Ich möchte in das hineinkommen, was du für mein Leben hast, 2023. Ich möchte nicht nur Party machen und irgendwie Highlights und Urlaub und alles Mögliche erleben, sondern ich möchte wirklich in etwas hineinkommen, was du für mich bereithältst. Echte Freude, echtes Erfülltsein. Und ja, darum geht es. Und Gott kommt und er schüttelt und rüttelt und er möchte uns aufwecken. Das ist der zweite Punkt, Erweckung. Er möchte, dass wir wach sind. Er möchte nicht, dass wir schlafen, weil er Neues tun möchte. Paulus sagt im Römer 12, 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Ja, wir sollen nicht träge sein, sondern wir sollen brennend im Geist sein. Dient dem Herrn. Und dann sagt er, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Wir sollen brennend im Geist sein. Wir sollen voll des Heiligen Geistes werden. Und dieses brennend im Geist sein können wir uns nicht mal selber schenken, sondern das tut auch er durch seinen guten Heiligen Geist, indem wir unsere Herzen bringen, indem wir uns für sein Wirken öffnen und hören, was er sagt. Und dient dem Herrn, seid brennend im Geist. Seid fröhlich in Hoffnung. Das heißt, in Jesus dürfen wir uns freuen, jeden Tag. Auch wenn wir Schmerzen haben, auch wenn das Leben nicht so läuft. Wir dürfen geduldig sein im Trübsal, wenn wir angegriffen werden, wenn wir verfolgt werden. Und das wären wir noch nicht mal in Deutschland. Aber das meint das Wort Gottes. Und beharrlich im Gebet, das heißt dranbleiben. So, wir sind ja quasi am Anfang des neuen Jahres. Der erste Monat ist fast rum. Und Gott möchte uns tiefer hineinführen. Und ich möchte dich ermutigen, tiefer mit Jesus zu gehen. Jesus lebt und weil er lebt, darfst du auch leben. Und ich habe euch heute eine ermutigende Geschichte mitgebracht,
eine Geschichte, die so stattgefunden hat. Du kannst sie nachlesen. Und ich möchte euch damit ermutigen, über das, was Gott tun möchte und tun kann, auch in unserer letzten, jetzigen Zeit. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, die Erweckungsbewegung in Wales, in England, Wales von 1904 bis 1905. Und zwar war das die größte Art oder die größte Erweckung ihrer Art im 20. Jahrhundert. Sie war so gewaltig und ging über die Grenzen Europas hinaus, bis nach Nordamerika, bis nach Asien, Südkorea, Korea damals, Australien, Neuseeland. Und alle Länder in dieser Erweckung wurden erfasst. Und ich habe so recherchiert, gehört, gelesen, in Wales sah es damals so ähnlich aus wie bei uns heute, ja, in unserer Gesellschaft. Es herrschte eine absolute Not. Es herrschte eine Riesennot. Die Gesellschaft war zerrüttet. Die Familien brachen auseinander. Die Menschen waren gottlos. Die Menschen haben sich nicht mehr für Gott interessiert. Es herrschte Gewalt. Es herrschte Zerrüttung, Kriminalität und Trunkenheit. Und die Kirche wurde weitgehend ignoriert. Gott spielte keine Rolle mehr. Und die wenigen Gläubigen, sie waren entmutigt. Sie waren hoffnungslos. Und sie haben sich gefragt, das, was wir uns auch oft fragen. Sie haben sich gefragt, Gott, wann greifst du ein? Gott, wann tust du etwas? Wann begegnest du den Menschen? Gott, du musst etwas tun. Kommt dir das bekannt vor? Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt? Gott, wann greifst du ein? Gott, wann machst du was? Und es gab damals großartige Männer und Frauen Gottes, Prediger, Evangelisten, Bibellehrer, Chapel Morgan zum Beispiel, F.B. Meyer, Rodney oder Gypsy Smith, waren nur drei von ihnen. Aber Gott, er entschied sich für einen 25-jährigen jungen Mann. Ein 25-jährigen Waliser, und zwar ein Bergarbeiter. Und sein Name war Evan Roberts. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Evan Roberts, er war 25 Jahre alt. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ja, könnt ihr mal weiterschalten? Da ist er, genau. Er war 25 Jahre alt und es heißt, wahrscheinlich gab es bis dahin keine Erweckung in der Kirchengeschichte, die durch eine Person so gewirkt und initiiert wurde wie durch ihn. Gott gebrauchte diesen jungen Mann, um ganze Länder neu zu berühren und Kontinente neu mit dem Heiligen Geist zu erwecken. Und das Resultat war von dieser Erweckung Umkehr, Buße. Die Menschen sind Jesus neu nachgefolgt oder zum allerersten Mal und Tausende wurden gerettet. Und wir wollen uns mal diese Erweckung kurz anschauen. Wir wollen weniger auf das Leben von Evan Roberts schauen, weil man muss leider sagen, am Ende seines Lebens verlief sein Leben eher tragisch. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern das Thema ist zu zeigen, wie Gott diesen Mann benutzte oder gebrauchte, um etwas völlig Neues zu tun. Ganz kurz, seit seinem 12. Lebensjahr arbeitete dieser Mann 12 Stunden lang, Tag für Tag, Montag bis Sonntag, im Kohlebergwerk in der Kohlemine. Und in den Pausen war es so, dass die Bergarbeiter sich zur Seite gesetzt haben, angefangen haben zu trinken, zu fluchen, Karten zu spielen, Tabak zu kauen, so wie das eben war. Und Evan, was machte er? Er setzte sich immer einen Steinwurf weit in der Mine entfernt und er las die Bibel. Er las die Bibel und betete. Das war seine Pause. Er verbrachte seine Pause im Bibellesen und Studieren. Und er betete immer, er betete, Gott, fülle mich mit deinem Geist, betete er. Gott, fülle mich mit deinem Geist. Und wisst ihr was? Er hat 13 Jahre lang so gebetet. 13 Jahre. Das heißt, von seinem 12. Lebensjahr an bis kurz zu seinem 25. Jahr betete er. Gott, fülle mich mit deinem Geist. 13 Jahre lang. Überleg mal, es war ein Teenager, 12 Jahre alt. 12, 13, 14. Ey, das ist doch Hammer, oder? Dass er das gemacht hat. Und ein Jahr vor der Erweckung betete er immer wieder, Geist Gottes, komm. Komm auf mich, Geist Gottes, komm und falle auf mich. Er betete ständig und er war so laut bei seinem Gebet, dass ihn der Vermieter eines Tages aus seiner Wohnung warf. Weil die Menschen, die Nachbarn, die anderen Mieter hatten sich beschwert, weil er permanent nachts laut betete und Gott, zu Gott schrie. Und ich weiß nicht, ob du schon aus deiner Wohnung rausgeflogen bist oder aus deinem Haus, weil du zu laut betest. Aber er betete, Herr, gieße deinen Geist über mich aus. Gieße deinen Geist über mich aus und zerbrich mich, Herr. Zerbrich mich, Herr. Zerbrich mich, Herr. Und das betete er immer wieder. Zerbrich mich, Herr. Zerbrich mich, Herr. Zerbrich mich. Und ich habe mir aufgeschrieben, Herr, zerbrich uns. Zerbrich uns, Herr. Wenn Gott kommt und uns zerbricht, ist es etwas Heilsames, etwas Wunderbares, wenn Gott Menschen zur Buße führt. Weil wenn er uns zerbricht, dann bricht das Alte, jede Kette, jede Schuld, jede Sünde, was uns gefangen hält, unser Stolz, unser Ego, zerbricht dann und dann kommt etwas Neues zum Vorschein. Unser Herz, mein Herz, hält uns davon ab, Gottes Segen, Gottes Kraft zu erleben. Und oft ist es so, dass Gott souverän eingreift, weil er Mitleid und weil er nicht Mitleid, weil er Erbarmen mit uns hat. Und vor allem, weil er Erbarmen mit den Menschen hat, die ihn nicht kennen. Aber es ist Fakt, Gott arbeitet durch dich und durch mich, durch sein Volk. Und Gott hatte sich diesen jungen Mann ausgesucht. Zerbrich mich, Herr. Zerbrich meinen Stolz. Nimm meine Herzenshärte. Nimm meine Arroganz. Zerbrich mein Herz. Ich weiß nicht, was er alles gebetet hat. Aber ich habe das auch hin und wieder gebetet für mich. Nimm raus, Jesus, aus meinem Leben, was dir nicht die Ehre gibt. Überprüfe mein Herz. Reinige mein Herz. Wenn es so eine Schablone, eine Jesus-Schablone geben würde, wäre so mein Gebet, Herr, nimm diese Schablone und leg sie auf mein Herz. Und alles, was du nicht bist, schneid drumherum ab. Aber diese Schablone gibt es in dem Sinne nicht, aber es gibt den Heiligen Geist, der uns verändert. Ja, so wie beim Keksebacken. Du legst eine Schablone drauf und dann hast du diesen Keks und alles drumherum wird abgeschnitten und daraus wird ein neuer Keks, ein neuer Teig geformt, ein neuer Klumpen. Später wurde das die Botschaft der Kirche in Wales. Herr, zerbrich deine Kirche, zerbrich dein Volk. Und wir lesen weiter in der Geschichte, der Geist Gottes fiel auf Evan und er betete, dass 100.000 Menschen zu Jesus kommen und gerettet werden. Und in einer offenen Vision empfing er eines Nachts, eines Abends, wie ganz Wales in den Himmel gehoben wird und somit die stärkste je dagewesene Erweckung erleben würde. Evan sagte damals, ich spüre, wie der Heilige Geist kommt und wir müssen uns jetzt vorbereiten. Er war jetzt fast 25 und er war fest entschlossen, seinen Job aufzugeben und er gab seine ganze Zeit, sein ganzes Geld für Gott, um zu predigen. Er wollte Gottes Wort predigen und er wollte Menschen zu Jesus führen. Und er wusste auch, ohne den Heiligen Geist kann ich das nicht tun. Das ist die absolute Grundlage. Und er war selber dafür bereit zu bezahlen, für seine Reisen, für seine Tätigkeiten. Und er verkaufte alles. Und so ging er los. Aber es war nicht wirklich so, wie es lief nicht wirklich so. Und so ging er eines Tages zurück in seine Heimatgemeinde. Und der Pastor, er gab ihm nicht die Erlaubnis zu predigen, nicht am Sonntag und auch nicht in der Woche. Und er fragte immer wieder, Pastor, ich möchte predigen. Und der Pastor sagte, nein. Und nach langem Bitten und Betteln erlaubte ihm dann der Pastor zu predigen, und zwar in der Woche, im Gottesdienst, wenn denn jemand zurückbleiben würde nach dem Gottesdienst. Und so kam es. Der Gottesdienst war in der Woche, der Gottesdienst wurde beendet. Und zurück blieben 12 Personen. 12 Leute saßen dort. Und der Pastor sagte, okay, du darfst predigen. Und Evan stand auf. Er sagte, Leute, ich habe eine einfache Botschaft. Sie ist einfach und sie war kurz, sie war knackig, sie war gesalbt. Und er fing an zu predigen und er hatte 4 Punkte. Und diese 4 Punkte möchte ich kurz mit euch durchgehen, weil diese 4 Punkte sind auch heute für uns relevant. Der erste Punkt war, bekenne Jesus Christus alle dir bekannten Sünden. Ja, bekenne Jesus deine alle dir bekannten Sünden. Der Unterschied zwischen einer Evangelisation und einer Erweckung ist folgender. Bei einer Evangelisation kommen Menschen, die Gott nicht kennen, zum Kreuz, werden gerettet, sie kehren um, sie empfangen ewiges Leben. Bei einer Erweckung ist es so, dass die Gläubigen, dass es bei den Gläubigen beginnt, bei dir und bei mir. Das heißt, eine Erweckung, bevor sie ausbricht, beginnt eigentlich in unseren Herzen, so wie bei Evan. Ja? Und dann ist es so, bei einer Erweckung kommen Gläubige und auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zum Kreuz. Sie geben neu ihr Leben Jesus. Sie kehren um. Sie empfangen ewiges Leben. Sie empfangen Befreiung und Heilung. Zerbruch findet statt. Und nicht nur in den Herzen, sondern in der Kirche, in der Stadt, in den Straßen, in den Herzen der Gläubigen, wie auch der Ungläubigen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, Herr, ich bekenne dir meine Sünden. Und die Frage ist heute Morgen, die Frage ist, die ich mir auch gestellt habe, die ich mir jeden Tag stelle. Was ist es, was du Jesus bekennen solltest? Welche Dinge trägst du mit dir herum in deinem Herzen, in deinem Leben? An welchen Dingen hältst du bis heute fest? Was sind es für Dinge, die deine Seele belasten? Was sind es für Dinge in deinem Leben, die dir die Freude rauben und die dich letztendlich von Gott trennen? von dieser Beziehung, dieser Nähe zu Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, bring es zu Jesus. Bring es ihm, auch wenn du es schon tausendmal gemacht hast. Weißt du, er hat dich freigemacht von der Macht der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Wäre ein anderes Thema. Aber du kannst es Jesus bringen. Und er wird dich reinigen und heiligen. Und er wird dich neu machen. Und ich sage immer, das Blut Jesu ist stärker als die schlimmste Schuld. Das Blut Jesu ist stärker als die schlimmste Sünde. Und stärker als dein Versagen. Jesus sagt, Matthäus 11, 28, er sagt, hey, kommt her zu mir. Komm her zu mir. Wenn du müde bist und wenn du schwere Lasten trägst, ich will dir Ruhe geben. Das bedeutet, hier sind Leute heute und ich gehöre manchmal auch dazu und ich sage, Herr, was ist in meinem Leben, was belastet mich? Und Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die ihr müde seid. Du kannst zu Jesus gehen und ihm deine Last, deine Schuld, was dich erdrückt, bringen. Und er wird dir Ruhe geben. Er wird neben dir gehen, zusammen, gemeinsam in diesem Joch. Und seine Last und sein Joch ist sanft, sagt er. Und wenn du mit ihm gehst, hey, dann, wenn du nicht aus deiner eigenen Kraft dieses Leben lebst, sondern mit ihm zusammen, durch ihn, ja, weil du bereits gestorben bist und zu einem neuen Leben auferstanden bist, dann ist es so, dass er mit dir ist und dann wirst du diese Ruhe erleben, mit ihm zusammen. Der zweite Punkt ist, über den er predigte, der Evan Roberts, war folgender. Entferne alles aus deinem Leben, was dich daran hindert, ein Leben in absoluter Hingabe an Jesus zu führen. Welche Gewohnheiten, welche Dinge solltest du beenden? Mit welchen Dingen solltest du brechen? Womit solltest du endlich mal anfangen eigentlich? Ja, vielleicht anfangen, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Einfach zu sagen, was steht eigentlich im Wort Gottes? Einfach das Wort Gottes anfangen zu lesen, um es zu kennen. Vielleicht anfangen, die Sünde zu lassen. Die Sünde zu hassen, Lüge zu lassen, das Schauspiel zu beenden, ja, authentisch zu sein, anfangen, seinen Zehnten zu geben und vor allen Dingen zu beten und Gott zu suchen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jeder von uns brennt für irgendetwas. Ja, gestern habt ihr vielleicht für Werder Bremen gebrannt, ich weiß es nicht, oder brennt für Werder Bremen. Die haben gestern ja gewonnen, ne? Habt ihr vielleicht mitbekommen. Jeder brennt für irgendetwas. Jeder da draußen, jeder Mensch und auch hier in dem Raum brennt für irgendetwas. Und die Frage ist, wofür brennst du? Was ist dir wichtig? Ja, ist dir Jesus wichtig? Ist uns Jesus wirklich wichtig? Ich habe mir die Frage gestellt, Gott sagte, bin ich dir wirklich wichtig, Andreas? Bin ich dir wirklich wichtig? Ist dir Gott wirklich wichtig? Ist dir Gebet wichtig, Hingabe? Oder ist dir Unterhaltung wichtig? Oder vielleicht Support durch andere Menschen, die sich Jesus ganz hingeben. Ich möchte dir sagen, höre auf, dich an Menschen zu klammern. Höre auf, dich an ein System, an die Gemeinde, an eine Gemeinde, an Programme zu klammern. Die können dir nur bedingt helfen. Die helfen dir vielleicht weiter, aber es ist so wichtig, dass wir uns an das Kreuz, also an Jesus klammern. Zu sagen, Jesus, ich will mich an dich klammern, weil nur du rettest mich. Alles andere ist Zeitverschwendung eigentlich, weil nur er macht alles neu und er ist es, der dir jeden Tag hilft, vorwärts zu gehen. So, jeder von euch brennt für irgendwas, für jemanden, für irgendetwas. Und ich sage immer, ich möchte für Jesus brennen. Wir wollen für Jesus brennen. Und das können wir uns nicht mal selbst schenken, sondern das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ich gebe mich dir hin. Jeder brennt für irgendetwas, jeder Atheist, jeder Fußballfan, jeder YouTuber, jeder TikToker. Jeder brennt für irgendetwas, aber wir wollen für Jesus brennen. So, der dritte Punkt, über den er sprach, sei bereit, dem Heiligen Geist umgehend zu gehorchen. Ja, wie viel Zeit vergeht zwischen dem, wo Gott spricht und du tust es? Gott redet, der Heilige Geist spricht durch sein Wort oder wie auch immer. Und du tust es. Wie viel Zeit vergeht da, ne, bis du es machst? Wann gehorchst du Gott oder wie schnell gehorchst du Gott? Gehorchst du ihn überhaupt? Ist dir seine Meinung wichtig? Und meine nächste Frage, die ich mir auch selber gestellt habe, redet Gott überhaupt zu dir? Redet Gott zu dir und zu mir? Redet er? Eine sehr spannende Frage, oder? Weil wenn er nicht redet, dann nicht, weil er sauer auf dich ist. Nein, du kannst ihn hören. Jeder Mensch kann ihn wahrnehmen, vernehmen und verstehen. Aber vielleicht redet er nicht mehr, weil er bereits geredet hat, weil du es nicht mehr hören willst, weil du so viel in deinem Leben hast, dass du die Stimme nicht mehr hörst, deine leise Stimme. Er redet, er hat bereits geredet, aber du hörst ihn nicht mehr. Und ich habe die Frage mir gestellt, was ist, wenn meine Kinder früher nicht auf mich gehört haben? Heute sind sie erwachsen, mittlerweile machen sie, was sie wollen. Aber was tust du, wenn ein Kind nicht auf dich hört? Ich habe so oft gesagt, hör auf, freihändig Fahrrad zu fahren. Nimm die Dinger, die Knöpfe aus dem Ohr. Du verstehst doch nicht, wenn der Bus kommt. Setz den Helm auf. Unser Nachbar an der Straße hatte vor einiger Zeit einen Unfall, einen schweren Unfall. Er ist aber ohne Helm rumgefahren. Seitdem trägt er meinen Helm. Ich fahre leider auch ohne Helm. Und dann sagt er meine Tochter, Papa, ich setze doch keinen Helm auf. Das sieht doch so doof aus für die Frisur und ihr wisst schon. Und dann fahren sie freihändig, Knöpfe im Ohr, ohne Helm. Ja, und das Kind hört nicht auf einen. Und genauso sind wir oft, dass wir nicht auf Gott hören. Und dann passiert es, der Unfall kommt, der Schmerz ist da, das Kind liegt im Krankenhaus, zum Glück nicht. Und sagt, Papa, wieso muss das passieren? Warum ist mir das passiert? Wieso hat Gott mich nicht bewahrt? Und ich sage, weißt du was, du hast nicht auf mich gehört. Du hast nicht auf Gott gehört. Ich habe dich so oft gewarnt, aber du hast nicht gehört. Und Gott ist genauso. Er sagt, ich habe dir schon längst die Lösung gezeigt in meinem Wort. Zum Beispiel, ich habe schon lange zu dir gesprochen, aber ja, du hörst mich nicht, du willst es nicht verstehen. Der vierte Punkt ist, bekenne dich öffentlich zu Jesus Christus. Es ist so wichtig, dass wir Scham, Furcht und Angst ablegen, dass wir Licht und Salz sind und dass wir das nicht machen, weil wir das müssen, sondern dass wir sagen, hey, Jesus ist der Allerbeste. Jesus ist mein Herr. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Und dass du einfach erzählst, was Gott in deinem Leben neu gemacht hat. Mit Liebe, mit Leidenschaft. Und wenn du das erstmal wenn du damit beginnst, wenn du das tust, gibt er dir mehr Feuer, mehr Leidenschaft, mehr Liebe für die Menschen. Das waren die vier Punkte von Even, die er damals gepredigt hat. Erstens, bekenne Jesus Christus alle dir bekannten Sünden. Zweitens, entferne alles aus deinem Leben, was dich daran hindern soll, was dich daran hindert, ein Leben in absoluter Hingabe an Jesus zu führen. Drittens, sei bereit, dem Heiligen Geist umgehend zu gehorchen. Viertens, bekenne dich öffentlich zu Jesus Christus. Und alle 12, die in diesem Gottesdienst saßen, kamen nach vorne und haben mit sich beten lassen. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und innerhalb weniger Wochen wurde die Kirche, die Heimatkirche von Even Roberts, brechend voll. Hunderte von Menschen kamen. Hunderte von Menschen. Das ist die Moriah Chapel in North Wales oder Wales. Die gibt es heute noch, die Kirche. Das ist eine Heimatgemeinde, Heimatkirche. Die Kirche wurde so voll, dass hunderte von Menschen nicht mehr hineinpassten. Und im weiteren Verlauf, in den folgenden Wochen, brach im Bezirk Wales, North Wales, eine Erweckung aus. Im ersten Monat kamen 34.000 Menschen zu Jesus und wurden gerettet. 34.000. Im ersten Monat. Irgendwann stand Even draußen vor der Kirche und hat auf dem Feld zu Tausenden gepredigt, weil die einfach nicht mehr reinpassten. Und Leute aus ganz England und aus Wales und wo auch immer kam, um Gottes Wort zu hören. George T.B. Davis von einer New Yorker Zeitung, ein Journalist, er schrieb damals Folgendes. Er sagte, durch die Erweckung wurden die Tanzsäle, Saloons und Theater geleert. Es gab keine Besucher mehr. Und gleichzeitig füllten sich die Kirchen Nacht für Nacht mit betenden Menschen. Die Polizei hatte nichts mehr zu tun. Wirklich, die Polizisten kamen zum Glauben an Jesus. Es gab keine Strafprozesse mehr im Land. Die Gerichtssäle wurden geschlossen. Und innerhalb eines Jahres kamen über 1 Million Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Ein anderer Reporter in der Zeit schrieb über eine moralische Revolution, die während der Erweckung passierte. Die Titelseiten hatten nur noch ein Thema. Die Titelseiten der Zeitungen berichteten über ein Thema. Überall las man nur das Thema noch Erweckung, Erweckung, Erweckung. Alles, was die Leute auf der Straße redeten, was gelesen haben, worüber sie sprachen, war Erweckung. Im ganzen Land war nur dieses eine Thema, Erweckung. Und Menschen wurden buchstäblich durch die Zeitung, beim Zeitunglesen gerettet, taten Buße, indem sie die Zeitung lasen. Und es heißt damals, wahrlich, Gott hat sein Volk in Wales heimgesucht. Das ganze Fürstentum der Finsternis steht in Flammen. So schrieb eine christliche Publikation damals. Die Gotteslästerung ist beendet. Casinos sind dicht, Theaters und Wettbüros sind geschlossen oder existieren nicht mehr. Fußballmannschaften wurden aufgelöst. Ja, das ist total heftig. Die Polizei und die Gerichte hatten nichts mehr zu tun. Familie- und Nachbarschaftskriege wurden beendet. Die Kirchen waren voll und zwar im ganzen Land. Die Gewerkschaftszeitungen schrieben, Die Pastoren und Studenten sind so erfüllt von göttlicher Kraft. Der Heilige Geist schien oder scheint von den Kanzeln Besitz ergriffen zu haben. Das heißt, die Gläubigen waren mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Die Herrlichkeit Gottes war auf die Gläubigen gekommen. Und es heißt, die Kirche hat das schöne Gewand der Herrlichkeit Gottes angezogen und Tausende tun Buße und lassen sich taufen, so las man damals. 90% der Bergleute, also 90% der Leute, die da unten in dieser Kohlemine, in diesen Minen arbeiteten, nahmen Jesus Christus als ihren Herrn Erlöser an. Laut Wallace Henry war es so, dass die Esel in den Kohleminen neu dressiert werden mussten, weil sie waren es gewohnt, auf die Flüche und Beschimpfungen der Arbeiter, der Männer zu reagieren. Doch nun hatten diese Männer Jesus Christus kennengelernt, waren lieb geworden und die Esel verstanden nur noch Bahnhof. Ein Bergmann, heißt es, er ging morgens um 6 Uhr mit allen anderen in die Mine. Er stellte seine Lampe auf den Boden und dann sagte er, ihr Bergleute, alle, die an Jesus Christus glaubt, hebt eure Lampen hoch. Und fast alle Lampen wurden hochgehoben. Und dann beteten sie für die Leute, die ihre Lampen noch nicht hochgehoben haben. Und sie sangen ein Lied, für euch bete ich. Ich bete für euch. Ihr alle, die an Jesus Christus glaubt, hebt eure Lampen wieder hoch. Und viele weitere andere Lampen wurden auch emporgehoben. Ein Mann stand auf, um zu predigen, heißt es. Dann standen 3 Männer auf, um zu predigen. Dann standen ein Dutzend Männer auf und sie erzählten, was Gott in ihrem Leben getan hat, unten in der Kohlemine, unter Tage. Dann gingen alle Arbeiter, alle Männer an die Arbeit. Und sie sagten, für die, die ihr die Lampen heute noch nicht aufgehoben habt, für euch beten wir den ganzen Tag. Und so arbeiteten sie den ganzen Tag in der Mine und beteten gleichzeitig für ihre Kumpels, dass sie Jesus Christus kennenlernen, gerettet werden. Es begann alles mit einem Mann. Es begann mit einer Person, mit einem Jünger Jesu. Evan betete 13 Jahre lang, er fastete. Evan Roberts war damals ein gewaltiges Werkzeug Gottes. Und innerhalb von 5 Monaten wurden allein über 100.000 Waliser gerettet. Und man hat eine Umfrage gemacht. 5 Jahre später waren immer noch 80% von denen, die gerettet worden sind, dabei. Sie glaubten an Jesus und folgten Gott nach. Sie waren echte Jünger geworden. Und Evan erbetete, ein Gebet, Herr, zerbrich mich. Herr, zerbrich mich. Herr, gebrauche mich. Und die Erweckung zog weiter nach England, nach Irland. Und dort nahmen die Kirchen über 1 Million Menschen auf, die gerettet wurden. Dann zog die Erweckung weiter nach Westeuropa, nach Nordeuropa. In Norwegen war es so, dass so viele Menschen innerhalb kürzester Zeit zum Glauben kamen, dass die Kirche eine Ausnahmeregel erteilen musste. Es war von dem Tag an so, dass Laien, einfache Gläubige, einfache Leute aus der Kirche, aus der Gemeinde, durften das Abendmahl austeilen. Einfach deshalb, weil es nicht genug Pastoren, Geistliche gab. Und die Erweckung breitete sich weiter aus. Sie ging nach Afrika, sie ging nach Asien, bis nach Korea. Und die Zahl der Gläubigen stieg dort um das Vierfache. Und es heißt, Südkorea ist bis heute die einzige Nation, die mit dieser Erweckung von 1904, 1905 Schritt halten konnte. Um die Jahrhundertwende gab es ungefähr 1% wiedergeborene Christen dort in Korea. Heute gehen Schätzungen von 60-75% von wiedergeborenen Südkoreanern aus. Allein in Seoul gibt es 10 Ortsgemeinden mit mehr als 50.000 Mitgliedern. Und ihr wisst vielleicht, die größte Gemeinde ist die von Pastor David Jongi Cho, der mittlerweile heimgegangen ist. Das ist die Yuli Full Gospel Church in Seoul. Sie hat 550.000 Mitglieder. Okay, geht es dir manchmal auch so? Du fährst durch die Stadt, du fährst durch dein Dorf, du sitzt in der Straßenbahn hier in Bremen vielleicht oder fährst mit dem Bus oder mit dem Auto. Du siehst all die Menschen in der Stadt. Du siehst all die Menschen in deinem Dorf. Im Dorf sieht man meistens weniger, aber man sieht trotzdem seinen Nachbarn. Du siehst all die Menschen in der Kleinstadt, wo du herkommst. Du siehst all die Menschen, die in deinem Haus, in deinem Hochhaus vielleicht wohnen. Und du fragst dich, Jesus, wie können wir all diese Menschen mit dem Evangelium erreichen? Jesus, wie sollen all diese Menschen von dir hören und nicht nur von dir hören, sondern dass sie zu dir kommen? Du fragst dich vielleicht, Herr Jesus, wie sollen all diese Menschen erreicht werden, gerettet werden? Und erreicht werden bedeutet, also um das mal zu erklären, erreicht bedeutet, dass Menschen Zugang zum Wort Gottes haben, zur Bibel. Und die meisten in Europa sind erreicht, weil sie haben schon mal die Bibel gelesen, sind konfirmiert, haben mal den Jesus-Film gesehen, haben vielleicht schon mal irgendwie gehört, was Jesus getan hat. Aber ich glaube, erreicht bedeutet auch, dass du hingehst und einfach erzählst, was Gott in deinem Leben tut, gerade jetzt, und was er in der Vergangenheit getan hat. Ganz unspektakulär. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, dass Gott uns das neu schenken möchte. Du schaust dir deine Stadt an, du schaust dir Bremen an und du sagst, Herr Jesus, wie sollen all diese Menschen erreicht werden? Wie können wir all diese Menschen erreichen? Wie? Vielleicht geht es dir so auf deine Arbeit. Vielleicht ist es so bei dir in deiner Schule und du wirst gemobbt und du wirst fertig gemacht. Und du denkst, das ist so schrecklich, in die Schule zu gehen, jeden Tag neuen Horror. Aber es sind um dich herum so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. In deiner Uni, auf der Hochschule, vielleicht in deiner Familie beim nächsten Geburtstag. Wir hatten jetzt gerade letzten Geburtstag gefeiert. Und dann kommen die Leute zu uns oder wir gehen zu den Leuten. Und dann hören wir, ja, der ist krank und der ist alt geworden. Ach so, und der hat übrigens einen Schlaganfall bekommen, sagt dann meine Mutter. Und jetzt läuft er mit dem Rollator durchs Dorf. Ah, okay. Ja, dann grüß ihn mal ganz lieb. Ja, okay, danke, mache ich. Und alle singen Happy Birthday, heben die Tassen und wir machen alle weiter. Und gehen nach Hause und nichts ändert sich. Oder doch? Ich habe mir die Frage gestellt, Jesus, wie? Wie kann das passieren? Wie können wir all diese Menschen mit dem Evangelium erreichen? Wo Jesus sagt, wo er sagt, wie können wir sie erreichen, die ohne ihn in die Hölle gehen, und zwar für immer. Ohne Jesus gehen wir verloren, für immer. Nicht für 2 Minuten, nicht für 20 Minuten, nicht für 2 Stunden, nicht für 2 Tage, nicht für 20 Jahre, sondern für immer. Und vielleicht sagst du, jetzt übertreibst du aber, Andreas. Jetzt machst du mir aber Angst. Ja, ich will dir Angst machen, aber nicht solche Angst. Und ich sage dir, Angst alleine reicht nicht. Aber Jesus spricht wieder kein anderer darüber, welche Konsequenzen es gibt, wenn wir ohne ihn von dieser Welt gehen, wenn wir ohne uns für Gott entschieden zu haben sterben, wenn wir ohne eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben sterben. Jesus zeigt ganz klar auf, es gibt ein zu spät. Er spricht davon. Beim großen Festmahl, Lukas 14, da lädt ein reicher Mann Leute ein und alle sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe ein Haus gebaut, ich habe gerade eine Frau geheiratet, jetzt muss ich erstmal einen Acker bestellen. Ich habe keine Zeit, Gott. Und so sind die Menschen ja heute auch. Er spricht in Matthäus 25 von den 10 Jungfrauen. Er sagt, 5 waren schlau und 5 waren töricht. 5 kommen zu spät, lesen wir am Ende. Und es geht hier um das zweite Kommen Jesu, es geht hier um die Entrückung, die kurz bevorsteht. Das heißt, Gott wird uns zu sich holen. 5 kommen zu spät. Hey, wenn du dieses Herz nicht hast, wenn ich dieses Herz nicht habe, dann weiß ich, dass Gott uns dieses Herz geben möchte. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Erweckung erleben. Manche sagen, wird keine Erweckung mehr geben. Manche sagen, ja, es wird noch eine Erweckung geben, eine ganz große. Aber Fakt ist, er möchte mein Herz, er möchte dein Herz haben. Er möchte, dass wir nicht heucheln. Er möchte kein frommes Getue, er möchte keine Religiosität, er möchte einfach mein Herz und dein Herz. Er möchte einfach nur ein Ja oder ein Ja von dir, mehr nicht. Jesus möchte mein Herz haben und dein Herz. Er möchte eigentlich einen innerlichen Zerbruch haben bei mir. Er möchte, dass alles, was nicht Jesus und Gott konform ist, wegnehmen, weggerissen wird. Und ich habe überlegt, das ist ganz schön viel bei mir manchmal, noch immer. Vieles bei mir, was nicht Jesus konform ist. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz heilen, ich möchte dein Herz reinigen. Und wir haben gehört vor 2 Sonntagen, dass wir unser Herz in die Hände Gottes legen dürfen, sollen. Da ist es gut aufgehoben. Und Gott schaut eines Tages bei mir und bei dir. Er schaut, sind da Weintrauben dran an dieser Frucht, an diesem Baum, an dieser Rebe? Sind da Früchte zu sehen? Danach schaut er. Ich weiß nicht wie, Jesus. Ich weiß nicht, wie das geschehen soll. Aber nicht mein Plan, sondern dein Plan soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Und es bleibt dabei, es geschieht immer dadurch, dass unser Herz verändert wird, dass Gott uns zerbricht. Nimm weg, ich will weniger werden, du sollst mehr werden. Du sollst zunehmen, ich will abnehmen. Und ich merke so, da ist noch so viel Stolz, so viel Ego, Überheblichkeit, so viel Bequemlichkeit ist in unserem Leben, so viel Angst ist da oft. Oder Besserwisserei, ach ja, ich weiß es doch besser. Unglaube, ach, es wird eh nichts mehr werden. Oder Lauheit, ah, wir sind so träge geworden. Faulheit, Trägheit Oder die jungen Leute sagen, oder wir manchmal auch schon, keinen Bock, ich habe keine Lust, ist mir doch egal. Sollen es doch andere machen. Und das sind so Dinge, die uns unser Herz beschweren, unser Herz ketten und binden. Und da möchte Gott ran. Und ich glaube, und ich denke, dass Jesus uns wirklich Buße schenken möchte, dass Gott in Deutschland nochmal Buße schenken möchte. Und ich glaube, er muss es auch tun, und er fängt bei dir und bei mir an, hier in der Gemeinde, unter seinem Volk, im Volk Gottes in Deutschland. Sonst stehen wir vielleicht eines Tages da, wie diese fünf Jungfrauen, diese Törichten, so wie es die Bibel sagt, die nicht auf den Heiligen Geist, die nicht auf Gott gehört haben und die ohne Öl dann vor der Tür stehen und das Licht ist ausgegangen und die Tür ist zu und sie klopfen an, aber der Zug ist abgefahren. Und sie sagen, aber Jesus, ich hab doch getan, ich wollte doch. Und er sagt dann zu ihnen, ich kenne euch nicht. Matthäus 25, 12. Er sagt, ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus, deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Weniger von mir, mehr von dir. Und Gott möchte das neu in unser Herz legen. Er möchte uns neu eine Last für die Verlorenen geben. Hast du eine Last für die Verlorenen? Kümmert dich dein Nächster? Siehst du deinen Nächsten? Siehst du das, was Jesus liebt? Siehst du das auch, dass Jesus die Menschen liebt, dass er gekommen ist aus Liebe zu dir und zu mir? So wie Maria, Johannes 12,3, sie kommt mit dieser kostbaren Flasche, mit diesem kostbaren Nardenöl, das ein Vermögen wert ist. Und sie zerbricht diese Flasche und sie gießt dieses kostbare Öl aus. Und sie gibt alles, sie gibt ein Vermögen hin. Sie gibt das, weil sie Jesus liebt. Sie gibt das, weil sie ihn liebt. Und sie gibt das, was Jesus liebt letztendlich. Und ich habe so, mein Gebet ist immer so, ich möchte ein auserwähltes Gefäß sein für dich, Herr. Hey, wie wäre es denn, wenn wir ein auserwähltes Gefäß für dich sind, für dich, Jesus? Lass uns doch dieses Fläschchen sein. Lass uns doch so ein Fläschchen sein, das er zerbrechen kann. Und erst wenn dieses Fläschchen zerbrochen wird, kommt das Öl raus. Dann kommt die Salbung raus. Dann kommt der Duft, der Wohlgeruch raus. Erst wenn es zerbrochen wird, vorher nicht, du musst das Fläschchen öffnen oder zerbrechen. Und ich weiß, dass es nicht cool ist. Ich weiß, dass das hart ist. Ich weiß, wenn wir hören, oh Herr, zerbrich mich, dann wissen wir, da wird Schmerz kommen. Das wird schwierig werden. Und Zerbruch fühlt sich nie gut an. Schmerzen fühlen sich niemals gut an. Aber wir müssen zerbrochen werden auf Gottes Weise, damit Gott etwas Neues tun kann. Es muss eine echte Umkehr, eine echte Buße geschehen. Es muss etwas Neues passieren, indem Gott Dinge in seinem Leben zerbricht, damit er etwas Neues tun kann. Und das sind oft schmerzhafte Prozesse. Und das ist unser altes Leben und wir halten so oft fest in unserem alten Leben und sagen, nein, ich will aber nicht. Unser Fleisch will nicht das Neue, was Gott tun will. Wir wollen schön da drinnen bleiben. Wir wollen es nochmal umdrehen. Ja? Aber ich bete so und bitte dich so, dass du zum Vater läufst, wie der verlorene Sohn. Dass du zum Vater zurückläufst oder dass du vielleicht heute zum allerersten Mal zu Gott läufst, weil er wartet auf dich. Es fühlt sich nie gut an, wenn unser Ego, unser Mensch stirbt, unser altes Leben. Aber letztendlich ist es mit Jesus am Kreuz bereits gestorben. Das musst du nur akzeptieren und annehmen und im Glauben verstehen und wirklich dann auch drin leben dann und sagen, Herr, ich bin gestorben. Ich gehöre mich nicht mehr selber. Mein altes Leben ist vorbei und deswegen wirkt der Geist Gottes in mir. Und wenn dieses Fläschchen, dieses Leben zerbrochen wird, dann kommt dieser Duft, etwas Herrliches zum Vorschein. Dann kommt Jesus zum Vorschein. Dann kommt diese Kraft, diese Freude, dann kommt diese Buße, dieses Neue zum Vorschein. Gottes Herrlichkeit. Und das wünsche ich mir so sehr. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Das wünsche ich mir so sehr. Oder ich glaube, ich kann das noch gar nicht verstehen, wie sehr sich das Gott wünscht. Gott wünscht sich ganz neu. Und Gott sagt, ihr braucht das eigentlich. Er möchte neu mit Herrlichkeit kommen. Er möchte überhaupt mit seiner Gegenwart kommen, damit dieses Land, damit dein und mein Leben nochmal erschüttert und gerüttelt wird, damit unsere Stadt und unsere Familien gesund und heil werden und Gott erkennen. Und ich glaube, das ist mehr der Herzschlag Gottes als alles andere, dass das Evangelium nochmal durch unser Land, durch unsere Stadt, durch unser Leben läuft. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass du einen neuen Hunger und auch ich einen neuen Hunger nach ihm haben. Und Gott ist dabei. Er sucht Menschen. Er sucht Leute, so wie diesen Evan Roberts. Er sucht dich oder mich. Und es ist egal, wie alt du bist, ob du 25 bist, 18 oder 14 oder 12 oder ob du 80 oder 85 oder 90 bist. Gott sucht Menschen. Und Deutschland braucht Jesus. Und ich glaube, dass das Evangelium nochmal durch unser Land laufen wird. Ich glaube das einfach. Ich hoffe das einfach. Und ich glaube aber auch, dass Deutschland einen Zerbruch erleiden wird. Ich glaube, dass Deutschland nochmal ein, das ist meine persönliche Meinung, dass Deutschland nochmal einen Zerbruch erleiden wird, so wie vor 70, 80 Jahren haben wir auch einen Zerbruch erlitten. Und da waren die Menschen offen. Und da waren die Kirchen voll und viele Menschen sind gerettet worden und es ist etwas passiert. Nur durch diesen Zerbruch wird dieses Land Gott finden. Durch Zerbruch war es so, dass bisher immer Menschen umgekehrt sind und das ist bis heute so. Herr Jesus, erbarme dich unser. Amen.